All you need is love. Ich weiß nicht, wer dieses Lied kennt, von den Beatles, 1967 veröffentlicht. Es war ein grandioser Hit. All you need is love. Also man kann über die Beatles denken, was man will. Aber dieser Titel, er klingt für mich schon nach einem Satz, der so aus der Bibel stammen könnte, nicht? Alles, was du brauchst, ist Liebe. Also wenn man so mit Jesus lebt, dann glaubt man doch, dass man so in Liebe angenommen ist. Oder nicht? Und wer hat diesen Satz nicht schon mal gehört von Jesus selber? Dass man die Jünger, also die Christen untereinander, daran erkennt, dass sie Liebe untereinander haben. Dass sie einander richtig lieben. Hat Jesus selber gesagt. Kann im Neuen Testament nachgelesen werden in Johannes 13. Und dennoch möchte ich heute die These aufstellen, fast wie eine Antithese. Liebe ist nicht alles, was wir brauchen. Aber das sage ich nicht, weil Jesus alles ist, was wir brauchen. Womöglich noch anstelle von Liebe. Natürlich brauchen wir als Christen Jesus, klar. Über allem. Wir können in der Bibel lesen, Jesus ist alles in allem. Wer den Kolosserbrief im Neuen Testament der Bibel kennt, der weiß, dass durch Jesus ist alles geworden. In Jesus wird alles zusammengehalten, alles in allem. Aber da ist in der Vergangenheit irgendetwas verdreht worden. Vor allem gegen Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, beziehungsweise ist ja schon des vergangenen Jahrtausends. Ja, es klingt schrecklich alt. Ich bin da geboren im vergangenen Jahrtausend. Wow. Ja. Und da hieß es, alles, was wir brauchen, ist Liebe. Wir brauchen die freie Liebe. Alles muss möglich sein in Liebe. Und es gibt nicht wenige Menschen, vielleicht ist sogar der eine oder andere hier im Raum, der ein Ergebnis ist dieser freien Liebe. Ich glaube, das war nicht immer so toll, wie das so geklungen hat, insgesamt. Und ich stelle heute auch deshalb die These auf, dass Liebe allein nicht alles ist, was die Welt benötigt. Und diese These, ich stütze sie auf einen Satz, natürlich aus der Bibel, ich habe ihn gelesen bei dem Apostel und Gemeindegründer Paulus, und der hat ihn geschrieben an einen Mitarbeiter von ihm, den hat er so als Mentor betreut. Und er war auch ein Apostel, Timotheus. Oh, ich habe keine Verbindung. Helena, könntest du einfach eins weiterklicken, bitte? Danke. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich glaube, wir brauchen mehr als nur Liebe. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen Liebe. Und Besonnenheit. Also Besonnenheit bedeutet in diesem Zusammenhang, eine gute Wahrnehmung einer Situation zu haben, auf die man dann entsprechend auch weise handeln kann. Eine gute Wahrnehmung, auf die man auch angemessen reagieren kann. Immer dann, wenn ich mich dabei ertappe, wenn ich nicht so lebe, wie ich das so nach biblischen Maßstäben eigentlich gelernt habe und wie ich weiß, dass es gut für mich ist, dann mache ich auf die eine oder andere Weise genau das durch, über das ich heute rede. Ich kann mich noch an Begebenheit erinnern, in unserer nun schon jahrzehntelangen Ehe. Angelika kann das bestätigen. Das mag sie übrigens nicht, wenn ich solche Sachen mache, aber naja. Ich denke, man muss immer wieder mal bei Menschen, die man liebt, auch mal die Gesichtsfarbe verändern. Die wird dann in Rot wahrscheinlich. So in solchen Sachen. Ah, okay. Also auf jeden Fall, von Anfang an wollte ich meine Frau immer nur lieben. Ich wollte meinem schönsten, größten Schatz immer nur in Liebe begegnen. Ich meine, jeder von euch, der verheiratet ist, der es schon mal war oder der es vielleicht auch gerne sein möchte, der hat sich vielleicht auch sowas so mal vorgenommen. Ich möchte Liebe. Ich möchte lieben, Liebe leben. Aber dann fand ich mich so in der einen oder anderen Situation wieder. Wo ich meine Frau vielleicht mal blöd von der Seite angemacht habe. Wo ich einen Streit provoziert habe, wo es nur noch darum zu gehen, ich gewinne, du verlierst. Kennt ihr das? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich kenne das aber von mir. Und irgendwann danach ist in mir irgendwas aufgetaucht. Was hast du denn jetzt gemacht? Was war das denn? Und vor allem, warum hast du das eigentlich gemacht? Nächstes Bild bitte. In dem Zusammenhang ist mir mal ein Bild von einer Seelsorgerin begegnet, die erzählt hat, dass sie so in einem seelsorgerlichen Gespräch, das sie hatte, mit einem Menschen so ein Bild vor Augen hatte. Plötzlich so ein Bild vor Augen von einem Küchenschrank. Da war viel Geschirr drin und da waren aber auch ein paar Zutaten, mit denen man was backen kann. Und ganz vorne standen drei Zutaten besonders, hier können Sie hier lesen. Und die hat sie herausgenommen. Mehl stand in ihrem Bild für Kraft, Zucker für Liebe und Butter für Besonnenheit, also Wahrnehmung. Und dann hörte sie sich fragen, also wer hat dir bloß erzählt, dass Mehl, Zucker und Butter nicht im selben Rezept sein dürfen? Dass das nicht klappen könnte. So nach dem Motto, wenn du die Sachen, dann wird der Kuchen nichts. Irgendjemand hat ihr das erzählt. Aber ich glaube, es ist schwer, einen Kuchen nur mit Zucker zu backen. Also Liebe. Glaube ich. Also ich glaube, soweit ich was vom Kuchenbacken verstehe, backen kann ich. Mittlerweile auch, traue ich mich auch, das zu essen. Also ich glaube, man braucht mindestens diese drei Zutaten, um einen guten Kuchen backen zu können. Mehl, Zucker, Butter. Wir brauchen Kraft, Liebe und Besonnenheit als Gesamtpaket. Wo hatte ich also gelernt, dass man auch ohne Mehl, also ohne Kraft, und ohne Butter, also ohne Besonnenheit auskommen kann? Es war in meiner Kindheit. Ich gehöre zu den sogenannten hochsensiblen Persönlichkeiten. Nicht zu verwechseln mit hochbegabten Persönlichkeiten, die in der Grundschule so drei Klassen überspringen, damit sie nicht unterfordert sind. Also hochsensible Personen können hochbegabt sein. Viele sind es auch. Aber sie sind vor allem eins, diese hochsensiblen Persönlichkeiten, sie sind hochsensibel. Sehr sensibel. Im positivsten Sinne. Und das sieht dann manchmal aus, als wären wir so dünnhäutige Mimöschen. Nur nicht berühren. Ja, sonst passiert irgendetwas mit ihnen. Aber das ist mit Sicherheit nicht so. Aber das nur nebenbei. Hochsensible Persönlichkeiten, 20% der Menschheit gehören dazu. Die anderen 80% sind anders. Habe ich jetzt falsch gerechnet, oder? Also die auf jeden Fall, die 20%, die spüren jede atmosphärische Störung zwischen Menschen in einem Raum. Es ist schwierig, solchen Menschen etwas vorzumachen. Was passiert aber, wenn du jetzt in einem Elternhaus aufgewachsen bist, wie ich, zu deinen Eltern gerannt kommst, weil da jemand in deiner Gruppe gerade einen anderen übers Ohr gehauen hat, zumindest hast du das wahrgenommen. Hans Werner, man petzt nicht. Das macht man nicht. Du weißt nicht, ob du den anderen falsch verstanden hast. Die Botschaft dahinter, wir müssen Liebe leben. Wir müssen alle in Liebe ertragen. Aber der lügt doch immer. Der macht den anderen was vor, so lange, bis er sie über den Tisch gezogen hat. Nein, mein Lieber, zuerst müssen wir den anderen lieben. Ganz egal, was du für dich wahrgenommen hast und wie es dir damit geht. All you need is love, mein Lieber, und nichts anderes. Und damit hatte man mir meine größte Stärke genommen. Die größte Stärke meiner Persönlichkeit damals, das ist meine Wahrnehmung von Atmosphäre. Meine Wahrnehmung von Gerechtigkeit. Was aber passiert, wenn euch jemand den Mund verbietet? Dann bist du nicht erstmal frustriert, nicht? Wenn jemand sagt, halt die Klappe. Da ist man dann nicht positiv gestimmt. Das ist wie wenn einen jemand fesseln möchte. Da wehrt sich in einem alles. Man möchte sich befreien. Aber nicht, weil jemand rebellisch ist, aufsässig ist. So sieht es ja manchmal aus. Wenn denn Kinder oder Erwachsene auch so reagieren, dann wird so interpretiert. Nein, sondern weil sie die Kraft zurückhaben wollen. Die Kraft zurückhaben wollen, die zu ihrer Rezeptur gehört. Von Kraft, Liebe und Besonnenheit. Sie wollen einen guten Lebenskuchen backen. Und nicht so einen übersüßten Klumpen, der keinem mehr schmeckt. Meine Wahrnehmung war damals also nicht gefragt. Das, was eine meiner größten Stärken ist, ist auf Eis gelegt worden, weil wir einander schließlich lieben müssen. Gut, das darf man jetzt nicht missverstehen, natürlich. Ich möchte heute nicht vermitteln, dass wir diesen Auftrag, den wir von Jesus hier haben, andere zu lieben, dass der sich aufgelöst hat. Ich möchte ihn auch nicht aufheben. Jesus selbst hat es doch gesagt. Bitte eins weiter. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. In diesen Worten von Jesus, da kommt Liebe 4-mal vor. Wir können also davon ausgehen, das war wichtig. Wir sollen einander lieben, das gilt für alle Zeit. Wir sollen einander lieben, aber doch nicht um jeden Preis. Und deshalb versuche ich hier und heute das Gesamtpaket ein bisschen zu entfalten. Wenn ich das richtig beurteile, wurde in meinem damaligen Umfeld so eine meiner Stärken an die Kette gelegt. Wahrnehmung. Oder um mit den Worten des Paulus zu reden, die Besonnenheit. Eine gute Wahrnehmung einer Situation, auf die man weise, auf die man angemessen handeln und reagieren kann. Ich hatte also Menschen, Situationen, Atmosphären entsprechend wahrgenommen, aber ich hatte keine Stimme im Parlament. Und das führte bei mir zu Menschenfurcht. Angst vor Menschen. Die sollten mich dann immer lieb haben, weil ich musste sie ja auch irgendwie lieb haben und habe dann auch alles unternommen, und damit sie mich lieb haben und Jahre und Jahrzehnte damit gekämpft. Ich nehme in Situationen Menschen wahr, aber man muss ja lieben. Man muss den Menschen in Liebe begegnen. Also verhielt ich mich ruhig. Ich machte nichts. Damals in meiner Ausbildung im Sägewerk immer schön still. Bundeswehr, 8 Jahre lang als Pastor, dann als Gemeindeleiter, als Verwaltungsleiter und. Aber ich sage euch, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Versucht einmal, euer Leben über diese Beschreibungen zu legen, die ich gerade gegeben habe. Und dann werdet ihr feststellen, dass euch vielleicht schon Ähnliches geschehen ist. Wenn man einen Teil aus dieser Rezeptur herausnimmt, Kraft oder Liebe oder Besonnenheit, entsteht irgendeine Art von Furcht. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Alltag. Es gibt Menschen, die Situationen, die gesellschaftliche Entwicklungen vielleicht sogar weltweit ganz realistisch wahrnehmen können, beurteilen können. Aber dann schauen sie in die Tageszeitung. Und dann schauen sie alle möglichen Nachrichten, und dann kommt noch Facebook und Twitter und alle anderen Online-Nachrichten. Die ganze Masse von Informationen über diese böse Welt da draußen in das Wohnzimmer bringen. Und bis du dich versiehst, hast du Angst vor der Zukunft. Oder schauen wir auf die Flüchtlingsthematik, die Deutschland im Jahr 2015-16 extrem beschäftigt hat und uns ja heute noch beschäftigt. Eigentlich sind wir doch ein gastfreundliches Land. Wir prügeln nicht einfach auf Menschen ein, wir hetzen nicht gegen andere, jagen sie vor der Tür. Aber wenn Menschen nicht mehr die Kraft, den Eindruck gewinnen, dass sie nicht mehr die Kraft haben, mit all dem klarzukommen, dann bekommen sie Angst. Und dann gibt es entsprechende Reaktionen. Immer dann, wenn ein Teil aus dem Paket entfernt wird, entsteht Angst, Furcht. Und Angst bringt ans Tageslicht, was in deinem Herzen ist. Das ist so. Lass mich ein bisschen darüber sprechen, was passiert, wenn dein Verhalten nicht von den Originalen bestimmt wird, Kraft, Liebe und Besonnenheit, sondern von irgendwelchen Verhaltensweisen, die als Ersatz angemessen scheinen. Wenn du zum Beispiel die Kraft abhanden gekommen ist, dann tritt Wut an diese Stelle, manchmal auch Rage an diese Stelle. Wenn jemand in Rage gerät, dann baut er sich auf vor einem wie so ein großer Braunbär, der sich demnächst auf seine Beute hechten will und sie verschlingen. Und dann brüllt er los. Rage stellt den anderen in Senkel. Rage bringt ihn in Defensive. Auf jeden Fall, wenn derjenige, der in Rage gerät, in einer überlegenen Stellung ist. Das ist zum Beispiel bei einem Chef der Fall gegenüber seinem Angestellten. Oder das ist bei Eltern so gegenüber ihren Kindern. Da baut sich der Papa vor seinem Kind auf. Okay, ist wieder nur bei mir vorgekommen, aber er brüllt es an. Das Kind weicht zurück und gehorcht in dem Moment. Und der Papa oder der Chef, sie haben in dem Moment das Gefühl, oh, ich habe meine Kraft zurück. Aber das ist keine echte Kraft. Das ist eine Kopie. Pornografie ist zum Beispiel auch so eine falsche Kraft. Und das ist längst kein Männerproblem mehr allein. Laut Statistik ist der Anteil der Frauen, die Pornofilme anschauen, bei über 30% tendenziell steigend. Und darunter befindet sich ein ganz hoher Prozentsatz weiblicher und männlicher Christen. Wenn Frauen und Männer sich nicht mehr so weiblich fühlen oder nicht mehr so männlich fühlen oder sich vielleicht vom Partner abgelehnt fühlen, dann fliehen manche in die Pornografie, um zurückzubekommen, was sie denken, was sie brauchen. Aber sich an der falschen Stelle holen. Aber das ist eine falsche Kraft. Die kommt, um zu töten, zu stehlen und umzubringen, so wie es Jesus in Johannes 10 gesagt hat. Wenn du ein Problem hast mit Pornografie, ich garantiere dir, du hast irgendein Problem innerhalb deiner Rezeptur. Von Kraft, von Liebe und Besonnenheit. Warum? Nächste bitte. Weil du Angst hast, dass deine Bedürfnisse nicht entsprechend gestillt werden können. Und Angst wird sich immer Ersatz suchen für Kraft, für Liebe und Besonnenheit. Noch ein Beispiel. Ich war als ehrenamtlicher Mitarbeiter in einer Gemeinde und die Ältesten, die haben sich meine Gabe der Wahrnehmung zunutze machen wollen. Alles im grünen Bereich. War nicht hier, also alle können sich entspannen, die denken, das sind wir. Nein, das war in meinem Leben vor Günzburg, das gab es auch. Also, als ich dann meine Wahrnehmung über das, was so läuft in der Gemeinde, was ich wahrnehme unter den Menschen und an die Ältesten weitergegeben habe, wollten sie es nicht wahrhaben. Sind dagegen angegangen, das kann ja nicht sein. Unmöglich, so ist das nicht und du beurteilst es falsch und whatever. Wisst ihr, an was mich das erinnert hat, emotional? An damals, Kindheit. Da, wo man mir meine Wahrnehmung genommen hat. Und was habe ich jetzt getan? Ich habe angefangen, meine Wahrnehmungen mit meinen Freunden zu teilen. Habe an der Gemeinde und deren Leitung herumkritisiert, habe mit Arroganz reagiert, mit Überheblichkeit, mit Stolz. Und mein Hals wurde immer länger, ich wurde immer größer und die Ältesten wurden immer kleiner. Glaubt ihr, dass das an der Situation was verändert hat? Nein. Überhaupt nicht. Außer, dass ich mich zumindest eine Zeit lang ein bisschen besser gefühlt habe. Weil meine Wahrnehmung wurde angehört, zumindest von den Freunden. Ich hatte eine Stimme dort. Die Angst davor, wieder nicht gehört zu werden, das hat mich dazu veranlasst, mich so übel zu verhalten. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Der Volksmund sagt das ja richtig. Sie führt zu Ersatzmitteln wie Wut oder Eifersucht oder Stolz, Arroganz, sexueller Sünde, Neid, whatever. Alles Dinge, die anzeigen, mindestens ein Baustein aus der Rezeptur ist abhanden gekommen, die Gott dir gegeben hat. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Eins weiter, bitte. Was ist nun, wenn du die echte Liebe aus der Rezeptur herausnimmst, beziehungsweise wenn sie herausgenommen wird. Du hast sicher schon mal den Satz gehört oder vielleicht sogar selbst angewendet. Also du, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann. Und dann kommt irgendwas. Also ich habe diesen Satz sogar Gott gegenüber mal verwendet. Also wenn du mich wirklich lieben würdest, Gott, dann hättest du das jetzt nicht zugelassen, was mich da gerade überfährt in meiner Lebenssituation. Wenn du mich wirklich lieben würdest. Oder vielleicht habt ihr schon mal von Freunden, Freundin, Partnerin, Partner, wem auch immer, zu hören bekommen. Also du, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du viel mehr mit mir ausgehen. Du würdest viel mehr mit mir machen. Viel mehr, viel mehr, viel mehr, viel mehr. Nun, dann kannst du froh sein, dass du keine hochsensible Persönlichkeit als Partner hast. Die brauchen viel Zeit für sich alleine. Und die mögen keinen Trubel. Auf der anderen Seite heißt das, und das wirst du auch bei dir selbst feststellen, du hast es in deinem Leben, in deiner Persönlichkeit, in deinen Möglichkeiten, finanziell, zeitlich, kreativ, immer auch mit den eigenen Grenzen zu tun. Und dann kommt dieser andere Mensch, ganz egal, ob das ein Partner ist, ein Freund, die Eltern, Vater, Mutter, Gemeindeglied, was auch immer. Und dieser andere Mensch, der versucht, einfach über deine Grenzen hinwegzufegen, wie ein Tornado über eine kleine Stadt. Und hinterher findet sich nur noch eine Schneise der Verwüstung, wo alles plattgewalzt und zerstört ist. Und das alles mit dem Argument, das musst du ertragen. Wir als Christen müssen uns doch lieben. Ja, ich liebe gerne. Ja, ich gebe gerne Liebe weiter, die mir möglich ist, aber ich kann das nur innerhalb meiner Grenzen tun, die mir eben gegeben sind. Und die ich nicht unberücksichtigt lassen kann, wenn ich nicht Gefahr laufen will, eines Tages total geschwächt am Boden zu liegen, ausgesaugt, ausgebrannt. Wenn du einen Menschen liebst und ihm lieben zur Seite stehst, wird dieser Mensch im Endeffekt deine Liebe nur dann zu spüren kommen, wenn du innerhalb deiner Grenzen bleibst. Und dann wird er sie auch als angenehm empfinden. Denn nur dann ist sie echt, wenn ich die Kraft habe, wenn ich die Zeit habe, wenn ich sage, ja, ich gebe sie gerne her. Dann ist sie nicht geheuchelt und der andere spürt das. Glaub nicht, dass Menschen nicht spüren, wenn ihr ihnen nicht was vormacht. Nicht nur die Hochsensiblen, das spüren auch die anderen, wenn man ihnen was vormacht. Und deshalb sind Grenzen wichtig. Liebe, die die Grenzen des anderen einfach übergeht, das ist keine Liebe. Das ist ein billiger Ersatz. Und wenn jemand von einem anderen Liebe einfordert, ohne Rücksicht auf seine Grenzen, dann möchte er sich nur egoistisch selbst befriedigen. Von echter Liebe keine Rede. Wer von euch hat Probleme damit, anderen eine Grenze zu setzen, mal Nein zu sagen? Ein paar Hände geht hoch. Also ich habe es manchmal schon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn da jemand ankommt, der hat dann so einen Dackelblick drauf. Und dann sage ich ja, obwohl ich eigentlich zeitlich überfordert bin. So ein Dackelblick, willst du da machen, ne? Grenzen zu setzen ist aber keine Waffe, die dem anderen eins auswischen möchte. Sondern sie bewahrt davor, in diesen Kreislauf zu geraten, wo nur noch Angst herrscht. Ein Pastor hat mal gesagt, ungeistliches Mitleid befähigt, einen Menschen dazu zu sündigen. Also ich denke da an ein Beispiel in einer Gemeinde, in der ist eine junge Frau zu den Verantwortlichen der Gemeinde gekommen. Sie ist mit ihrem Freund zusammengezogen und wir als Christen sagen, okay, Sex außerhalb der Ehe, no go. Sie hat es für sich auch so gesehen und sie war eine Leiterin in der Jugendarbeit. Und sie ist zu den Ältesten gegangen und hat gesagt, Leute, ich will so leben, was soll ich machen? Jetzt will man so einem jungen Menschen natürlich nicht vor den Kopf stoßen. Man muss einander ja lieben. Und das möchte ich gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil der Gemeindeleitung war das wirklich ernst. Aber aus Gründen der falschen Liebe blieb sie in der Leiterschaft. Und sie konnte weiter Vorbild sein für die anderen. Und im Zuge dessen hat sich mindestens ein weiterer Jugendleiter dann überlegt, dann könnte ich ja mit meiner Freundin auch zusammenziehen, ist ja billiger. Und so hat es eine Kette nach sich gezogen. Also man kann ja über Sex vor der Ehe denken, was man möchte. Keine Frage. Für mich liegt das weit außerhalb dessen, was Gott sich für uns gedacht hat. Aber in diesem Fall in der Gemeinde, egal wie man sieht, hat sich herausgestellt, ungeistliches Mitleid, also ein Mitleid mit so einem Menschen, wo man sagt, dass ohne die Konsequenzen zu bedenken, was das nach sich ziehen kann, führt zu falschem Verhalten. Und deshalb sind Grenzen wichtig. Helena, nächste, bitte. Wir müssen also wieder dafür sorgen, dass die echten Zutaten in den Kuchen geistlichen Lebens kommen. Wir brauchen das Original, nicht die Fälschung, wenn wir möchten, dass anderen unser Lebenskuchen schmecken soll, den wir auf den Tisch bringen. Angst ist eine unnütze, ist eine ganz schlechte Zutat. Warum setzen denn Menschen zum Beispiel keine Grenzen? Das hat doch nichts damit zu tun, dass sie gerne rund um die Uhr für jemanden anders da sind, der die Hälfte der Zeit sie vielleicht gar nicht bräuchte. Oder es hat auch nichts damit zu tun, dass ich einfach unendlich Kraft und Zeit habe, für den anderen da zu sein. Wisst ihr, es ist ja wirklich super, wenn wir einander zur Seite stehen. Und wir werden ja auch ermuntert dazu im Neuen Testament der Bibel, in Galater 6 zum Beispiel. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Jesus hat gesagt, es ist super, wenn ihr füreinander da seid. Hebräer 10, lasst uns aufeinander Acht haben, uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Lasst uns aufeinander aufpassen, füreinander da sein. Das ist super, das steht außer Frage. Aber wenn du für den anderen nur noch da bist, um ihn nicht zu enttäuschen. Wenn du dem anderen nur noch hilfst, obwohl du gar keine Zeit und Kraft hast, um dein Image zu pflegen, das du vielleicht in der Gemeinde oder im Freundeskreis hast, dann hat sich das Original ganz langsam aus dem Küchenschrank geschlichen. Und es regiert nur noch eine Kopie, man nennt es Menschenfurcht. Furcht oder Angst, das ist ein ganz billiger Ersatz für das Original. Christen, wenig Christen sehen das. Ich glaube, dass seelisch heile Menschen was richtig, richtig Tolles sind. Wenn Menschen uns Menschen zu sehen bekommen, wenn unsere Seele heil ist und wir das haben, was Gott uns schenken möchte, dann wird es anziehend sein. Aber es ist oftmals noch nicht so der Fall, weil viele Menschen verletzt worden sind. Und wer wurde nicht schon mal von einem Menschen verletzt? Also das ist jetzt nicht so das Motto, sind wir nicht alle Bluna oder so, ja? Sondern es ist, glaube ich, schon so, dass wir von einem Menschen schon mal frustriert worden sind, ignoriert, übergangen, was auch immer. Da sitzen wir schon im selben Boot. Aber das bedeutet, wenn dir in irgendeiner Situation das Bedürfnis hochkommt, nach einem Ersatz im Küchenschrank zu greifen, nach Wut, nach Rage, nach Eifersucht, nach Neid, nach Kritiksucht, nach Lüge und so weiter, dann ist es Zeit anzuhalten. Dann ist es Zeit wahrzunehmen, dass irgendwas im Küchenschrank nicht in Ordnung ist. Mindestens eine Originalzutat geistigen Lebens hat sich aus dem Schrank geschlichen. Das sind nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oder Zutaten. Ein Ersatz möchte sich in den Küchenschrank mogeln, in den Kuchen mogeln. Nun gibt es ein kleines Problem in Sachen Kraft. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, mit der Kraft. Aber manche haben gehört, starke Menschen neigen dazu, andere zu verletzen. Und das ist der Normalfall, sagen sie. Manche von uns sind ja auch mit solchen Menschen vielleicht schon gleiche Wege gegangen, die womöglich von sich selbst behaupten, ich bin stark. Ich habe mit so einem Menschen mal zusammengearbeitet. War sogar mein Chef, der annahm von sich stark zu sein. Aber die Tatsache, dass sich aufgrund seiner Stärke die Menschen in ganz vielen Fällen gemobbt und gedemütigt gefühlt haben, hat seine Stärke gezeigt. Hier ist das Original abhanden gekommen. Da hat sich ein Ersatz gezeigt. Oder an einer anderen Stelle habe ich mit einer Frau zusammengearbeitet, die hat mir regelrecht den Luft zum Atmen genommen, wenn ich in ihr Büro gekommen bin. Ich war der Leiter des Arbeitsbereiches, sie war die Sachbearbeiterin. Viele Menschen, die mit ihrem Arbeitsbereich zu tun hatten, den legte sie Fesseln an. Der Geist der Kontrolle. Menschen, die von der Kontrolle anderer fast besessen sind, die haben einfach Angst davor, dass ihnen irgendetwas aus dem Ruder gerät. Und dann müssen sie kontrollieren. Und schon zeigt sich wieder diese böse Fratze, die Furcht, die nur als Ersatz dienen soll für Liebe, für Kraft bis Besonnenheit. Und weil das so ist, hat sich in vielen Menschen das breit gemacht, dass man nicht stark sein darf. Denn Menschen, die stark sind, so die Behauptung, sie werden immer mit Menschen so umgehen, dass sie diese verletzen, so wie wir es eben gehört haben. Aber das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die uns dessen berauben möchte, was uns stark macht. Liebe, Kraft, Besonnenheit. Und deshalb müssen wir wieder neu definieren, was heißt Kraft? Was heißt Stärke eigentlich? Wir brauchen diese Kraft, die Lahme gehen, die Blinde sehen, die Taube heilen möchte. Wir brauchen diese Kraft in der Gemeinde, die Erlösung, die Befreiung, die Heilung bringt. Wir können das nicht entfernen. und erwarten, dass wir angstfrei leben können? Ich hörte mal folgende Geschichte von Don Potter, das ist ein Musiker. Stellt euch vor, ihr hört eines Tages ein leises Kratzen an eurer Tür. Nächste Bild bitte. Und wenn du die Haustür jetzt öffnest, dann sitzt da so ein verschmutzter, offensichtlich frierender, vernachlässigter Hund vor deiner Tür. Dackelblick, ne? Wie der Kleine da. Er möchte herein. Du hast natürlich Mitleid. Und du lässt ihn in den Flur. Naja, der Flur, kein Problem. Aber der Kleine geht weiter. Er geht in dein Wohnzimmer. Und so verschmutzt, wie er ist, setzt er sich auf dein weißes Sofa. Da wirst du amused sein. Das heißt, du versuchst, diesen Kleinen wieder vom Sofa zu bekommen, aber wenn du ihm näher kommst, schreckt er zurück. Und dann hat er ja diesen Dackelblick drauf, fast herzzerreißend. Man kann also nichts machen. Was machst du? Du lässt ihn liegen. Da liegt er also, der Kleine. So, jetzt die Frage. Wer von euch beiden hat die Kontrolle über diese Situation? Du oder der Hund? Der Hund hat die Kontrolle. Auch wenn du dich entschieden hast, ihn liegen zu lassen, der Hund kontrolliert, weil er wie ein Opfer auf dich wirkt. Nehmt euch in Acht vor der Opfermentalität anderer Menschen. Das ist eine falsche Kraft. Und deshalb müssen großartige, liebenswerte Menschen, die wirklich ein Herz haben für Menschen, fähig werden wahrzunehmen, dass ihnen diese Opfermentalität nicht gut tut. Und ihr müsst diesen Hund vom Sofa werben. Der muss runter. Das ist Handeln in Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich komme auf die Zielgerade. Eins weiter, bitte. Ich denke, es ist klar geworden, warum ich diese These gestellt habe, dass Liebe nicht alles ist, was wir brauchen. Und deshalb dieser Vortrag auch das Thema trägt, drei Dinge braucht der Mensch. Es geht um Kraft, um Liebe und Besonnenheit. Wir haben uns beschäftigt damit, mit dem, was sich im Endeffekt als falsche Zutaten herausgestellt hat. Falsche Kraft in Form von Wut, Rage, Demütigung, Eifersucht, Mobbing, Lüge, Gerede, Heuchelei. Falsche Liebe, die dem anderen alles abverlangt, ohne seine Grenzen zu berücksichtigen. Wie zum Beispiel diese Opfermentalität. Wobei mir es darum geht, nicht um die Menschen geht, die wirklich Hilfe brauchen. Nicht jeder, der Hilfe braucht, hat eine Opfermentalität. Ja, also das dürfen wir nicht verwechseln. Und der Ersatz für Besonnenheit oder Wahrnehmung, die sich in Kritik, die sich in Arroganz, in Stolz oder Neid widerspiegeln kann. Wenn sie diese Dinge zeigen, dann ist irgendetwas nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte, nach den Worten des Paulus. Und dann müssen sie abgestellt werden. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, der Angst, der aus Furcht vor Menschen oder irgendwelchen anderen Konsequenzen seinen Mitchristen oder seinen Mitmenschen in Neid, in Eifersucht oder was auch immer begegnet. Das muss aufhören. Aber wo fangen wir damit an? Wo fangen wir damit an? Bei all den anderen Menschen nicht? Okay, war ein Scherz. Am besten, du fängst bei dir selbst an. Aber wie kannst du das machen? Ein erster Schritt in meinem Leben war, dass ich mir es eingestanden habe. Ich habe mir es eingestanden. Ja, Hans-Werner, du hast dich mit einem Ersatz zufrieden gegeben. Das war wichtig. Manche sagen, ach du, so ein bisschen Wut. Ich habe eben immer wieder mal so einen heiligen Zorn. Hat ja Jesus auch gehabt. Nicht? Ja, es gibt ihn. Ich glaube, es gibt diesen heiligen Zorn. Wirklich. Jesus ist ja wirklich zornig geworden. Aber das nur innerhalb seiner Liebe zu den Menschen. Bist du schon einmal in der Liebe Jesu auf einen anderen wütend gewesen? Überleg mal, ob du das hinkriegst. Oder hatte ich schon einmal ein dem Menschen liebevoll zugewandter Zorn gepackt? Ich denke, da müssen wir noch ein bisschen üben, bis wir da hinkommen. Letzte Folie, bitte. Mir gefällt der Satz, den Jesus dazu mal gesagt hat. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das war nicht als Kapitulation gedacht, frei nach dem Motto, ja, ihr habt halt Angst, da kann man nichts machen. Ganz im Gegenteil, in der Welt habt ihr Angst. Steht dazu, dass es so ist. Steht dazu, dass ihr immer wieder nach den Fälschungen greift, weil die Angst euch übermannen will. Steht dazu, das ist wichtig. Aber das kann und darf nur der erste Schritt sein, denn Jesus hat gesagt, ich habe die Welt überwunden. Ich habe euch nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Wenn also der erste Schritt erfolgt ist, dass du dich der Realität deines Lebens stellst, dann muss es zu einem Perspektivwechsel kommen. Dann muss es dazu kommen, dass du selbst nicht mehr das Opfer deiner Vergangenheit bist oder deiner Gegenwart, sondern dass du dafür sorgst, dass du selbst von dem Sofa runterkommst, wo du dich selbst als Opfer siehst. Und das bedeutet, dass du zu Jesus gehst und mit ihm darüber redest. Als Christen können wir das. Das ist leichter getan, als man es sich vorstellt. Man kann auch als ein Mensch, der jetzt nicht mit Jesus lebt, einfach mal mit Jesus reden und mal hören. Nur dazu braucht man natürlich Zeit ein bisschen. Vielleicht auch einen stillen Ort. Also nicht das stille Örtchen, sondern einfach einen stillen Ort. Ja? Wo man sich Zeit nimmt. Und Jesus mal fragt. Du, irgendwas ist bei mir im Leben falsch. Irgendeine Zutat ist vielleicht aus dem Leben verschwunden. Kraft, Liebe, Besonnenheit, irgendwelche Ersatzdrogen haben sich da in mein Leben geschlichen. Was kann denn das sein? Und das, was man dann von Gott gesagt bekommt, das ist dann nicht die helle Erscheinung in der Zimmerecke, sondern das sind spontane Gedanken, die dann in den Kopf kommen, wo Jesus Antwort gibt und er sagt, du, das ist mit dir passiert. Du, so wie in meinem Leben, damals haben sie dir die Wahrnehmung genommen und weil du jetzt wahrgenommen werden willst, verhältst du dich an der Stelle so und so und so. Pass da auf. Jesus gibt uns Lösungen an dieser Stelle, ganz bestimmt. Ich wünsche es, dass ihr den Mut habt, selbst zuzugeben, oh, ich glaube, in meinem Leben liegt irgendwo der Hase im Pfeffer. Und dass ihr dem dann nachgeht und nachschaut, wo das so ist. Und dann in Ruhe diesen Prozess der Veränderung angeht. Vielleicht auch mit Hilfe anderer, die euch in echter Liebe ihre Zeit schenken. Denn Gott hat auch euch nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen.